Okay, ich kann mich selbst kurz vorstellen. Ich bin Baujahr 1950, gebürtig aus Linz in Oberösterreich. Ich bin in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen, so eine typische Nachkriegskindheit. Wir haben damals auf 11 Quadratmetern gewohnt, zu dritt. So groß sind heutzutage die Badezimmer. Ein wenig einfühlsamer Pädagoge hat später mal zu mir gesagt, ja, man hätte mich sowieso wie aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, so wie man also Dreck von der Straße abkratzt. Und der Humor Gottes in meinem Leben ist dann allerdings gewesen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen verbracht habe. Selbst das Kinderheim, wo ich zunächst gewesen bin, für 6 Jahre war Schloss Leonstein, dann kam Schloss Klaus, dann die Burg Klaus und meinen Lebensabend verbringe ich auf Burg Sternberg. Das ist der Familiensitz von meiner Frau, die ist von Adel, eine Hippel. Ich bin auch adelig, ich bin von zu Hause. Meine Frau hat später mal gesagt, beim Heiraten, ich hätte sie dann zur Schnecke gemacht. So ist das gewesen in dem Fall. Und bin mit 21 Jahren circa zum Glauben an Jesus Christus gekommen, so im Rahmen einer Arbeit für junge Erwachsene und danach als Lehrer gewesen. Und dann habe ich nach 2,5 Jahren Schuldienst auf Schloss Klaus bin ich eingestiegen in die Mitarbeiter, das war so 1976, und bin da bis 2015 im Wesentlichen geblieben. Zu meinen Aufgaben hat eben vieles gehört, von Konfirmandenarbeit angefangen oder Jugendarbeit oder Bibelschulunterricht, wo ich von Anfang an drin war. Und als sich meine Manieren dann auch ein bisschen mehr gebessert haben, durfte ich auch vor Erwachsenen sprechen. Dann kamen viele Gemeindeeinsätze dazu, Außendienste, Anfragen, viel Reisedienst, und zu den wichtigsten Dingen auch in meinem geistlichen Leben haben dann die Studienreisen nach Israel gehört. Ich habe dann so nach 25 Aufenthalten in Israel mit Studienreisen und aber auch in arabisch-christlicher Gemeinde und so weiter irgendwann aufgehört zu zählen. Und dann war auch noch sehr spannend, dass ich eingebunden war in ein Projekt in Rumänien. Wir haben da 1990 da unsere ersten Inroads gehabt und da haben wir dann angefangen, ein Projekt zu entwickeln, ein Fackelträgerzentrum dort aufzubauen. Und das war auch nochmal ein großes Vorrecht, da von Anfang an da mit dabei zu sein und motivierend und begeisternd da irgendwie anzuschieben. Heute ist das Zentrum selbstständig bereits eine eigene Arbeit, eines von 25 Fackelträgerzentren. Fackelträger, das ist eine internationale Missionsgemeinschaft, keine Glaubensgemeinschaft, sondern eine Missionsgemeinschaft, die also weltweit in Zentren wirkt, für Freizeiten, Tagungen, vor allem ganz viele Bibelschulen, gute Gelegenheit, da alles mit Leuten schön auf die Reihe zu kriegen. Von hier direkt rein in unser Thema Vergebung und Versöhnung, so dieser Weg in die Freiheit. Und ich habe eine erste große Überschrift, und das wäre: Nachtragend sein belastet unseren Körper. Also Leib und Seele, das gehört zusammen. Wenn eins von beiden leidet, leidet auch das andere mit. Heute nennt man diesen Zusammenhang Psychosomatik. Leib und Seele wirken aufeinander ein. Und was dem einen gut tut, tut auch dem anderen gut. Was dem einen schadet, zerstört auch auf Dauer den anderen. Gefühle wirken zurück auf den Leib. Hassgefühle zum Beispiel, auch Neid, vergiften buchstäblich den Körper. Der Volksmund kennt das bei uns in Österreich zumindest als Sprichwort: der giftet sich zu Tode. Man hat das untersucht, wenn ein Mensch hasst, dann schüttet sein Körper ein Gift aus, von dem bereits 1 Milligramm einen Hasen tötet. Man hat einen entsprechenden Versuch gemacht, bei dem der ausgeatmete Hauch eines Menschen, der starke Hassgefühle gehegt hat, gesammelt wurde, und die Kondensflüssigkeit des Hauchs enthielt, wie gesagt, einen Giftstoff, von dem bereits 1 Milligramm für einen Hasen tödlich war. Stress, an sich ist ein Verteidigungsmechanismus, den der Mensch zum Überleben braucht. Unser Stress setzt oder unter Stress setzt der Körper Stoffe, unter anderem Adrenalin, frei, die es dem Menschen ermöglichen, innerhalb kurzer Zeit Höchstleistungen zu vollbringen, etwa so eine klassische Paniksituation bei Nacht im Wald, wenn es ganz ruhig ist und der Uhu irgendwo schreit, dann bah! Und dann schreckt man zusammen und ist in der Lage, mit einem Affenzahn davonzulaufen und bricht den 100 Meter Weltrekord. Leider hat das Olympische Komitee das nicht mitgekriegt. Der gleiche Mechanismus mit Stress wird auch ausgelöst durch Angst, Sorge, Ärger, Zorn, Hass, Wut, Bitterkeit, Groll, Enttäuschung, der Wunsch nach Rache und Vergeltung, überhaupt Unversöhnlichkeit und Egozentrik und Empfindlichkeit und so weiter. Das wirkt sich dann aus auf die Hirnanhangdrüse, das Zentralnervensystem, die Nebenniere, die Blutgefäße und die Schilddrüse. Herz, Lunge, Magen, Blutdruck sind betroffen und es kann zu Schädigungen kommen, wie Infarkten oder Embolien, Magengeschwüre, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Also Stress, der ist gefährlicher als Bakterien. Die Bibel setzt darum auch einen direkten Zusammenhang zwischen Sünde und Tod. Und das trifft nicht nur auf den geistlichen Tod zu, sondern Sünde führt auch zu einem früheren körperlichen Verschleiß. Sünde beschleunigt den Prozess des Sterbens und je sündhafter ein Mensch lebt, desto antischöpferischer verhält er sich gegenüber seinem Körper. Gottloses Leben hat eben Folgen bis hinein in die Leiblichkeit. Und da hat die Bibel Erkenntnisse vorweggenommen, die erst viel später als wissenschaftliche Ergebnisse ins Bewusstsein der Menschen gekommen sind. Und wenn Jesus in ein Leben kommt und wenn er unsere Seele heilen darf, wird oft, nicht immer, aber sehr oft auch der Leib gesünder. Denn wie gesagt, viele Seelenzustände haben ein entsprechendes Körperecho, wirken sich aus im Leiblichen. Und umgekehrt gilt es natürlich auch, eine bedrückte Seele, das erkennt man an der Körperhaltung natürlich. Verweigerte Vergebung und Unversöhnlichkeit, das hat wie gesagt ein Körperecho und wirkt sich bis ins Leibliche hinein aus. Denn diese Haltungen, Unversöhnlichkeit und verweigerte Vergebung, setzen unseren Körper in einer permanenten Stressbelastung aus. Wenn wir verletzt sind und darin verharren, in dem Verharren, was uns da angetan wurde, besteht auch die körperliche Belastung weitgehend unvermindert fort. Und das führt langfristig zu Schäden und Erkrankungen, da der Körper auf so eine Daueranspannung nicht eingerichtet ist und sie auch nicht wegstecken kann. Ihr kriegt übrigens, wenn ihr es gerne wollt, das Manuskript oder irgendwo und auch die PowerPoint. Und da steht noch mehr drinnen über solche körperliche Auswirkungen. Aber ich möchte zum nächsten Punkt gehen. Also Stress aus Ärger, Zorn, Hass, Wut, Bitterkeit und so weiter hat dieses Körperecho und es ist ausgesprochen verhängnisvoll. Zweite Abteilung, Vergebung und Versöhnung, der Weg in die Freiheit. Und hier ist die Gefahr natürlich, ein klares Wort Jesu, emotional oder psychologisch zu unterlaufen, ziemlich groß. Wir sehen es gleich noch. Vergebung ist notwendig, wenn andere an mir schuldig werden. Wir sind nicht nur sehr verschieden oder schwierig, wir werden auch aneinander schuldig. Vergebung ist notwendig, weil andere mir etwas schuldig geblieben sind. Und wie gesagt, wenn es euch vielleicht nicht unmittelbar ganz persönlich betrifft, weil ihr Vergebung längst verinnerlicht habt, es ist absolut wichtig für Gemeinde und Gemeinschaften und alle, die ihr vielleicht führen, leiten und begleiten müsst. Vergebung gehört zu den Einzigartigkeiten des Evangeliums. Es gibt Kulturen, da kennt man keine Vergebung, sondern nur Vergeltung. Vergebung Das wäre Schwäche bzw. Verlust der Ehre. Es gibt viele Kulturen, die funktionieren nach dem Vendetta-Prinzip, nach diesem Prinzip der übersteigerten Blutrache, wie es uns in 1. Mose Kapitel 4, die Verse 23 bis 24 begegnet. Das setzt sich eine unheilvolle Spirale endloser Vergeltung in Gang. Das Wort über Lamech. Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs. Merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde, einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech 77-mal. Und wie gesagt, nach dem Vendetta-Prinzip ist Vergebung eben Schwäche, gleichbedeutend mit Verlust der Ehre. Aber es ist absolut übertrieben, ist absolut übersteigert, was der Lamech hier da von sich gibt. Kann ich Wasser haben? Ja. Es gab später dann im Alten Testament das sogenannte Lex Talionis, die Vergeltung von Gleichen mit Gleichen, und dieses Lex Talionis schaffte dann einen Ausgleich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vergebung, hat man gesagt, das allein wäre Unrecht, es muss ein Ausgleich her. In 2. Mose, Kapitel 21, 23 bis 25, entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Aber schon Jesus setzt in seinem Wort in der Bergpredigt dem gegenüber: Ich aber sage euch, widerstrebt nicht dem Übel. Matthäus 5, Vers 38 bis 42. Und dann kommt natürlich die Spanne der Sache. Im Evangelium gehen überhaupt die Uhren anders. Im Evangelium wird uns Vergebung abverlangt, egal ob der andere seine Schuld einsieht oder nicht. Manchmal vergeben Jünger Jesu ja nicht einmal, wenn der andere darum bittet. Aber wie gesagt, im Evangelium, da gehen die Uhren anders. Jesus betet am Kreuz: Vater, vergib ihnen. Und da war keine Bitte der Umstehenden um Vergebung da gewesen. Stephanus hat es bei seiner Steinigung drinnen: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Da ist also die Bereitschaft zur Vergebung, obwohl es weder Einsicht noch Reue oder Buße gibt. Markus 11, 25 hat es auch sehr stark drinnen: Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn wir etwas gegen jemanden hat, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Da wird übrigens Vergebung und Gebetserhörung ganz eng aneinander gekoppelt. Manche Leute beten wie die Weltmeister, aber sie vergeben nicht, brauchen sich nicht wundern, wenn nichts erhört wird. Matthäus 18, die Verse 21 und 22, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal? Aber Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal. Das göttliche Maß für Vergebung. Und egal wie oft du mit einer Sünde bei Gott täglich antanzt, 70-mal, 7-mal Vergebung, garantiert. So oft kannst du gar nicht sündigen. Am Tag musst du auch noch was essen zwischendrin. Aber Vergebung ist bei Gott ein unerschöpfliches Gut. Und natürlich ganz stramm Matthäus 6, die Verse 12 und dann 14 und 15. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Da ist keine Bitte um Vergebung von Seiten des Täters ausgesprochen, aber die unbedingte Verpflichtung zu vergeben wird hier angesagt. Und wir kennen alle das Gleichnis von diesem Schalksknecht in Matthäus 18, 21 bis 35. Da haben wir die Bitte, die Schuld zu erlassen, bei beiden, bei dem, der viele Schulden hat, bei dem, der wenig Schulden hat. Dem bösen Knecht wird eine immense Schuld erlassen. Und die Schuld, die bei ihm aufgelaufen war, entsprach dem Steueraufkommen der Provinz Judäa in 50 Jahren. Also das war ein ordentlicher Haufen Geld. Und dann weigert sich der böse Knecht, die vergleichsweise geringe Schuld eines anderen zu erlassen. Aber er verweigert sich und er lässt ihn in den Schuldturm werfen. Wir wissen, wie die Geschichte dann auch ausgeht, dass man das also wirklich im Hinterkopf bedeutet. In letzter Konsequenz geht es noch um eins, nicht nur vergeben, sondern auch Rehabilitation. Oder wenn der andere, vor allem wenn er seine Schuld einsieht, Rehabilitation ist diese schöne Sache, wo ich mir angewöhne, den anderen niemals anders zu sehen als in Christus und mit Christus umkleidet. Das ist Rehabilitation. Es hat überhaupt niemand hier herinnen, irgendjemanden jemals in die Augen geschaut, den Christus nicht unwahrscheinlich liebt. Und wenn er Bruder und Schwester ist, dann ist jeder von uns auch mit Christus umkleidet. Und wir dürfen anfangen, ihn so zu sehen, dass er Christus angezogen hat. Und dann dürfen wir anfangen, ihn nicht mit dem Makel seiner Sünde zu sehen, mit der Verfehlung, mit dem, was er versiebt hat, wo er schuldig geworden ist, vor allem wenn er bereut und wenn er umkehrt. Ich sehe ihn mit Christus umkleidet. Ich sehe ihn als jemanden, für den Christus auch alles gegeben hat. Das ist der entscheidende Schlüssel, Rehabilitation, also nicht nur Vergebung. Und dann haftet ihm das ein ewiges Zeit an, was da schiefgelaufen ist, sondern vor allem, ich sehe ihn als jemanden, der die Makellosigkeit Christi an sich trägt. Wir sehen ihn so, wie der Vater uns sieht, weil wir Christus angezogen haben. Tasten wir uns weiter vor, was Vergebung jetzt bedeutet. Vergeben, das besteht aus diesem Zeitwort geben und der Vorsilbe ver. Diese Vorsilbe ver bedeutet so viel wie weg, so im Wort verschenken oder etwas verschenken oder veräußern. Vergeben heißt eigentlich also weggeben oder von einem Anspruch zurücktreten. Wer etwas vergibt, gibt etwas her, gibt etwas auf, einen Anspruch, den er gegenüber einem anderen Menschen hat oder zu haben glaubt, also den Anspruch auf Sühne, den Anspruch auf Strafe, er hat eben verzichtet, tritt von seinem Anspruch zurück. Wer vergibt, schenkt also dem anderen etwas. Wer vergibt, verzichtet auf etwas, das ihm eigentlich zustünde. Und auch das Wort verzeihen bedeutet ursprünglich verzichten. Wer verzeiht, verzichtet auf etwas, das ihm eigentlich zustünde. Und so heißt vergeben dann vor allem loslassen und nicht nachtragen. Wir kommen auf das später noch einmal zurück. Wer vergibt, lässt was los. Er lässt das schwere Paket los, das er mit sich trägt. Gefühle wie Hass, Bitterkeit, Wut, Groll, Enttäuschung. Loslassen, indem ich vergebe. Wer dieses Paket nicht loslässt, muss es zwangsläufig tragen, eben nachtragen. Es dem nachtragen, der uns Böses angetan hat. Wer nicht vergibt, ist also nachtragend und trägt entsprechend schwer. Man kann es auch so sagen, am Nachtragen schleppen wir uns zu Tode. Ob der, der die Kränkung zugefügt hat, an der Last seines Unrechts schwer trägt, ist oft nicht erkennbar. Wer aber gewiss schwer daran trägt, an dieser Schuld, die da widerfahren ist, das ist der gekränkte Mensch. Und hier müssen wir wissen, der einzige Mensch, auf den wir wirklich Einfluss haben, sind wir selbst. Dass unser Nachtragen den anderen zwingt, Unrecht einzusehen, darauf würde ich nicht setzen. Sei es, dass man einander sowieso aus dem Weg geht, sei es, dass der Täter über alle Berge ist und wir keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Es bleibt nur eins, ich habe das Gesetz des Handelns in der Hand und der einzige Mensch, den ich kontrollieren kann, das bin ich selber. Und so ist es der Gekränkte, der loslassen kann und der auch loslassen muss. Vergebung ist dann ein bewusster Akt und von selbst löst sich überhaupt nichts auf. Es kann sein, dass es gelegentlich vorkommt, dass man eines Tages feststellt, dass alle Gefühle von Hass und Groll verschwunden sind. Einfach so, ohne unser Zutun, kommt vor. Aber darauf zu hoffen, wäre gefährlich, denn so ein Wunder ereignet sich höchst selten. Vergebung geschieht nicht ohne unser Zutun. Schon gar nicht ohne, dass wir es bewusst und entschieden wollen. Vergebung ist diese Entscheidung, das Schiff meines Lebens auf einen neuen Kurs zu bringen, den Blick wieder in eine andere Richtung zu lenken, nicht nach hinten, sondern den Kopf wieder frei bekommen, um neue Ziele anzusteuern. Vergebung ist überhaupt der erste Schritt und er geht von mir aus. Wir haben mal eine Tagung gehabt, Mitarbeitertag mit einer christlichen Therapeutin. Hat sehr viel Gutes und Spannendes gesagt auch an diesem Tag. Nur am Nachmittag, so in der letzten eineinhalb Stunde vor Schluss, da lässt sie so einen raus, wo ich gedacht habe, es kringeln sich meine Zehennägel. Hat sie gesagt, es gibt eine Reihenfolge und die heißt Heilung der Verletzung, dann Versöhnung und schließlich Vergebung. Und da habe ich dann aufstehen müssen und Widerspruch eingelegt, denn ich kann das von der Schrift her nicht sehen. Es kann schon sein, dass es einen Prozess braucht, das ist mir klar. Aber vom Neuen Testament her ist es ganz genau umgekehrt. Der erste Schritt ist Vergebung und der bleibt mir nicht erspart und er geht von mir aus. Und Vergebung ist eine Einbahnstraße, die fahre ich zunächst einmal allein. Versöhnung ist mit Gegenverkehr und da muss mir der andere entgegenkommen. Das kann gut gehen oder auch in die Hosen. Zuletzt Heilung der Verletzung. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Und so ist Vergebung der erste Schritt und der bleibt mir einfach nicht erspart. Und es wird darauf ankommen, dem Herzen diesen entscheidenden Stoß zu geben, darauf kommt es an. Und das kann mir auch kein Begleiter und kein Seelsorger und kein Therapeut abnehmen. Ich würde einfach sagen, just do it. Wenn du weißt, dass es notwendig ist, dann mach es. Ein paar Klärungen noch weiter, Abgrenzungen da drin jetzt. Vergebung bedeutet nicht, auf Wiedergutmachung zu verzichten. Materielle zum Beispiel, etwa auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld, das ist durchaus drin. Ich kann verzichten, aber ich bin zu diesem Verzicht aus christlicher Nächstenliebe nicht verpflichtet. Wiedergutmachung ist eine schöne Sache, die darf man gerne haben. Entschuldigung, etwa bei Rufschädigung und das zu verlangen, ist durchaus in Ordnung. Ob es dazu kommt, ist eine andere Frage. Vergeben werde ich trotzdem. Vergeben heißt auch nicht verharmlosen. War ja nicht so schlimm. Kann schon mal vorkommen. Vergebung bedeutet auch nicht vergessen. Es kann nämlich dauern. Manche Dinge vergisst man nie. Es gibt in meinem Leben Dinge, die habe ich durchaus vergeben, aber ich habe sie immer noch in meinem Gedächtnisspeicher. Das lässt sich nicht löschen oder ausradieren. Vergebung heißt auch nicht verstehend rationalisieren. Ja, der handelt so, weil. Vergebung heißt auch nicht, den Vorfall zu entschuldigen. Aber das ist oft so, dass man so versucht zu verstehen, warum der so handelt, weil er eben immer so hart angefasst wurde. Darum ist er selber jetzt immer auch so hart und heftig. Vergebung bedeutet auch nicht, den Vorfall zur Entschuldigung. Vergebung wäre, was geschehen ist, ist unverzeihlich. Es ist Unrecht. Gib keine Entschuldigung dafür, aber ich vergebe dir. Vergebung ist auch von Versöhnung im Sinn eines wiederhergestellten guten Einvernehmens zu unterscheiden. Wie gesagt, es ist eine Einbahnstraße, Vergebung. Und die fährt ein Mensch allein. Bei Versöhnung muss mir der andere entgegenkommen. Kann gut gehen oder eben auch nicht. Und vor allem Vergebung ist eine Willensentscheidung. Emotionen sind hier zunächst zweitrangig. Und hier ist genau natürlich dieser Punkt, dass wir manchmal dazu neigen, ein klares Wort Jesu emotional zu unterlaufen, weil mir nicht danach ist oder weil ich zu verletzt bin. Und da würde ich also dann schon darauf pochen, wenn wir Schriftgebundenheit behaupten, wenn wir Wortgebundenheit beanspruchen, und das ist ja gut so, dann darf sich unser Gefühl nicht darüber stellen. Also Wortgebundenheit stellt das Gebot Jesu über unsere Gefühle. Es kommt nicht darauf an, ob ich mich entsprechend fühle, sondern es gibt ein klares Gebot Jesu, und das ist diese Willensentscheidung. Ich will vergeben, weil er es geboten hat. Also ich vergebe und übergebe damit die Sache an Gott, damit er zu seiner Zeit auf seine Weise damit umgeht. Vergebung ist auch eine rechtsverbindliche Sache. Behalte nichts länger gegen ihn in der Hand. Ich lasse los und ich lasse frei. Vergebung heißt Gott hier, ist diese ganze Geschichte. Ich habe es abgegeben an dich und ich behalte nichts gegen den anderen in der Hand. Die Sache gehört dir. Der Fall liegt auf deinem Schreibtisch. Und wie gesagt, du wirst dich auf deine Weise, zu seiner Zeit, auf deine Art darum kümmern. Vergebung stellt auch keine Bedingungen. Ich vergebe dir, wenn du dich änderst, oder ich vergebe dir, wenn du dich entschuldigst. Überhaupt, ich trete damit zurück von meiner Rolle als Ankläger oder Verkläger. Also die Brüder verklagen, das macht immer nur der Feind. Verkläger der Brüder, derjenige, der uns immer bei Gott anschwärzt, der uns schlecht macht bei Gott und uns verklagt, das ist Geschäft des Feindes. Das macht der Teufel. Das ist sein Geschäft und mit ihm möchte ich mich wahrlich nicht gemein machen. Nein, ich bin nicht der Verkläger meiner Brüder. Und ich bin auch nicht ihr Richter. Ich verzichte auch auf Rache, Genugtuung, Vergeltung, Heimzahlen, die berühmte Retourkutsche. Und hier ist eine Sache, wichtig, solange wir von Vergeltung träumen, bleiben wir in der Opferrolle stecken und entwickeln uns nicht weiter. Wir arbeiten nicht daran, dass sich unsere Anspannung löst und wir innerlich wieder ein gelasseneres Verhältnis zum Verletzer bekommen. Rachewünsche halten die seelische Anspannung aufrecht. Siehe oben, was wir über Stress gesagt haben. Wir unterliegen diesem Irrglauben, dass es uns nach einer Vergeltung besser geht, ne? Nach dem Motto, Rache ist süß. Das ist vielleicht ein momentaner Effekt, dem habe ich jetzt aber ordentlich eingeschenkt, doch der eigene innere Unfriede wird dadurch nicht verändert. Wir machen uns nicht klar, dass der Wunsch nach Vergeltung ein festes Band ist, das uns an den Verletzer bindet. Zur Vergebung gehört auch Vergegenwärtigen. Ja, es war schlimm. Es hat sehr weh getan. Und so hat sich das angefühlt. Übrigens, wenn sich etwas, das mir angetan wurde, wiederholt ins Bewusstsein drängt, kann es sein, dass ich zu schnell, sprich mechanisch vergeben habe. Das Vergegenwärtigen ist notwendig und es kann sehr schmerzhaft sein. Aber auch hier gilt es ganz einfach. Was wir nicht zulassen, wird uns auch nicht loslassen. Denn das, was wir nicht zulassen, das lässt uns nicht los, hält uns mit einem eisernen Griff umklammert. Und weil wir selbst nur das los und hinter uns lassen können, was wir zulassen, annehmen und begreifen. Wir müssen es erlauben, dass es weh tut, müssen dem Schmerz auch wirklich begegnen. Das ist überhaupt keine Frage. Und was wir nicht anschauen, oder wovor wir die Augen verschließen, das lassen wir lange nicht hinter uns. Im Gegenteil, es verfolgt uns. Denn man hat einmal so gesagt, wer den Kopf in den Sand steckt, hat auch bald Sand in den Augen. Doch, die Wahrnehmung tut weh. Aber wie gesagt, wenn man es nicht anschaut, wenn man es nicht zulässt, dass es weh tut, dann wird es einen auch nicht loslassen können. Oder was wir verdrängen, das bedrängt uns weiter. Natürlich kann ich in Klammern auch fragen, dass ich so gekränkt und verletzt bin. Sagt das vielleicht auch etwas über mich? Zum Beispiel meine nicht ausreichend gefestigte Identität in Christus. Werden wir auch noch einmal ansprechen, ganz kurz. Ja, wenn ich so leicht gekränkt bin, kann das auch damit zu tun haben, dass ich nicht wirklich in Christus ruhe. Vergebung verhindert, dass Verbitterung sich ausbreitet. Wer nicht vergibt, bleibt in Bitterkeit gefangen. Und da gibt es einen ganz eigenartigen Mechanismus, wenn man eine Sache immer wieder hervorholt, immer wiederholt, dann entsteht der Eindruck, dass das nicht nur einmal geschehen ist, sondern dass sich diese Sache eben wiederholt. Dabei ist nur einmal passiert. Statt zurückschauen und erstarren, nach vorne schauen und weitergehen. Und leben. In 1. Mose 19 wird erzählt, dass Lot, der Neffe Abrahams, mit seiner Familie Hals über Kopf aus der Stadt Sodom fliehen musste, weil ihre unmittelbare Zerstörung bevorstand. Der Engel, der die Familie herausführt, erteilt den strengsten Befehl, keiner darf zurückschauen auf die brennende Stadt. Und wir wissen natürlich, wie es dann gekommen ist. Die Lotte, also Lots Frau, hielt sich nicht daran, die sah zurück und erstarrte zur Salzsäule. 1. Mose 19,26. Übrigens, wer schon mal in Israel gewesen ist, Studienreise, der war sicher auch am Toten Meer da unten. Und da gibt es also mindestens 5 Stellen, wo solche Salzsäulengebilde da in die Luft tragen, wo man sagt, das ist jetzt die Frau Lot, die Lotte. Man kann dieses Ereignis auch bildhaft verstehen. Wer sich von dem, was er hinter sich hat, nicht abwenden kann, der erstarrt. Wer ständig in der Vergangenheit lebt, weil er die Vergangenheit nicht abschließen kann oder will, erstarrt auch. Und wer erstarrt, ist eben nicht mehr lebendig, nicht mehr beweglich, nicht mehr offen für die Gegenwart, geschweige denn für die Zukunft. Bindung an das Vergangene raubt ihm einfach die Freiheit für Kommendes. Das heißt, wer nicht vergeben kann oder will, verliert unmerklich an Lebendigkeit und positiver Lebensenergie. Unversöhnlichkeit ist wie ein schleichendes Gift, das langsam aber sicher zu einer geistigen oder geistlichen und seelischen Lähmung und Starrheit führt. Das hat mit Glück und Lebensqualität nicht mehr viel zu tun. Auch interessant, verweigerte Vergebung kann auch zur verborgenen Ursache für Burnout werden. Verweigerte Vergebung, das wird so zu einem Kriechstrom der Seele. Ich bin jetzt kein Techniker, ich habe mir das schildern lassen. Es gibt so Leitungen, die verlieren ständig an Energie, Kriechströme. Und wie gesagt, ständig fließt Energie ab. Burnout kommt nicht nur vom Job. Natürlich, wenn man monatelang oder schon jahrelang 60 Wochenstunden gearbeitet hat, dann kann das schon einmal ein ganz klarer Anlass sein für eine handfeste Erschöpfung. Aber wenn man dann nach einer gewissen Ruhephase sich trotzdem nicht erholt, dann kann es daran liegen, dass man sehr unversöhnlich ist. Dann kann es an Schuld liegen, die man nicht vergeben hat. Und manche Leute, die nach 6 Monaten noch immer nicht auf die Beine gekommen sind, die sind dann klug genug, sich an einen Seelsorger oder Berater oder Therapeuten zu wenden und dann kommen sehr spannende Gespräche raus. Dann wird gefragt, was ist da in deiner Vergangenheit, was ist da in deiner Geschichte? Und es muss gar nicht nur um eigene verschwiegene Sünde gehen, sondern es kann ganz schlicht einfach damit zu tun haben, dass mein Vater, meine Mutter, so sagte jemand, ich habe ihnen nie vergeben. Ich habe ihnen nie verziehen, was sie da in meinem Leben angerichtet haben, wo sie mir schuldig geworden sind und was sie mir schuldig geblieben sind. Ja, und das wird dann zum Kriegsstrom der Seele. Es fließt ständig Energie ab. Und der Weg der Erholung und des Heilwerdens, das fängt in dem Moment an, wo man vergeben hat und das bei Gott abgeliefert hat. Die Fixierung auf Erfahrungen, die wir nicht verarbeitet haben und auf Menschen, denen wir nicht vergeben wollen, das, wie gesagt, erstickt das Leben. Und natürlich, ganz tragisch, verweigerte Vergebung ist die Blockade für Segen schlechthin. Wir beten ja im Vater uns, vergib uns, wie wir vergeben. Wenn wir den anderen nicht vergeben, vergibt Gott auch uns nicht. Und damit bleiben wir natürlich, wenn uns nicht vergeben ist, dann bleiben wir unter unserer Schuld. Und Schuld blockiert den Segen. Denn Gott segnet keine schmutzigen Hände. Eine Milchmädchenrechnung, eine geistliche. Verweigerte Vergebung blockiert den Segen. Aus, Ende, Amen. Vergebung hingegen reinigt die Luft, stellt die Beziehung wieder her zu Gott, zum Nächsten. Vergebung erlaubt es dem Heiligen Geist, sein eigentliches Werk zu tun. Sünde blockiert nämlich auch den Heiligen Geist. Und Gott segnet keine schmutzigen Hände. Sünde und Segen, das geht eben nicht zusammen. Der Heilige Geist ist die ganze Zeit damit beschäftigt, uns zu überführen. Er muss alle seine Energien darauf verwenden, uns zur Buße zu bringen. Er muss an unseren Herzen arbeiten und kommt nicht dazu, durch uns in der Welt und an der Welt zu arbeiten. Erst wenn wir zu Gott gegangen sind und Vergebung gewährt haben, kann er seine Kräfte wieder der Welt zuwenden. Und dann schönes Geheimnis, Vergebung setzt die Kräfte zur Heilung der Verletzung frei. Durch Vergebung erfahre ich Befreiung von der Opferrolle. Und ich lerne zu verstehen, ich bin nicht Opfer, sondern geliebtes Kind und Geschöpf Gottes. Ich kann mich trotz meiner Fehler und Dunkelheiten selbst lieben, weil er mich liebt. Ich sehe mich auch nicht von den Kratzern, Beulen und Rissen her, die mir das Leben und die Menschen zugefügt haben. Das gehört zu mir, macht aber nicht mein Wesen aus. Sie geben mir mein Profil, aber sie nehmen mir nicht meine Schönheit und was immer mir angetan wurde. Es kann mir meine Würde und meine Bestimmung nicht rauben. Ich sehe mich so, wie Gott mich gemeint hat. Kind und geliebtes Geschöpf. Und wenn ich mir klar mache, dass Gottes liebende Augen immer auf mich gerichtet sind und dass dieser, sein Blick, sich nie beirren lässt und sich auch nicht wandelt, dann ist das auch eine seelische Rüstung, die mich wappnet gegen die Pfeile menschlicher Angriffe und Kränkungen. Ich bin in Christus, das ist meine Identität. Und was er über mich zu sagen hat, das ist so unendlich viel mehr als die Bösartigkeiten und Bosheiten, die andere mir ausrichten. In Philipper 4, Vers 7 bringt es dann auch, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und der höhere Friede, von dem die Bibel hier spricht, beruht nicht auf unserer Unverwundbarkeit. Er beruht auch nicht darauf, dass die Wunden uns nicht schmerzen. Der Friede hat seinen Grund einfach darin, dass ich weiß, was immer Menschen mir antun, letzten Endes bin ich in Gottes Hand. Und er entscheidet, was mir geschieht. Und aus dieser Hand kann mich keiner reißen. Und in dieser Gewissheit können unsere Rachewünsche auch zur Ruhe kommen. Eine Sache noch hier hinzu, nochmal, die Sache mit dem Nachtragen. Also Nachtragen belastet immer den, der eine Sache nicht loslassen und abgeben kann. Ich mag dieses Wort Nachtragen, plastisches Wort. Und ich frage manchmal ein bisschen salopp, wie bekloppt kann man eigentlich sein? Ich trage dem anderen etwas nach. Jetzt sagen wir mal, wer da am Rumschleppen ist. Du, der andere ist längst über alle Berge. Ausgewandert nach Amerika. Oder vielleicht gar nicht mehr auf dieser Erde. Oder hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass er bei mir etwas angerichtet hat. Also nachtragen sein, ehrlich gesagt, ist ein Luxus. Den kann ich mir überhaupt nicht leisten. Nachtragen, das ist die giftige Pille, selber zu schlucken und hoffen, dass der andere dran krepiert. Man frisst die Sache in sich hinein und dann frisst sie uns von innen her auf. Ich muss an eine Tagung denken. Und da hatten wir es auch mit diesem Thema. Und danach kamen zwei Frauen auf mich zu, also nacheinander. Und sie haben fast identische Geschichten erzählt. Es ging immer um diese Sache, was meine Mutter bei mir angerichtet hat. Das war wirklich schlimm. Und obwohl meine Mutter schon tot ist, greift sie immer noch aus dem Grab nach mir. Lässt mich nicht los. Ich habe dann gefragt, haben Sie Ihre Mutter jemals vergeben? Nein. Wollen Sie das wagen? Denn gelitten unter diesen Dingen haben Sie schon lange genug. Ja, was soll ich tun? Sag ich, gut, gehen Sie jetzt nach Hause dann, nehmen Sie einen Zettel oder vielleicht brauchen Sie ein kleines Heft, ich weiß nicht. Schreiben Sie alles auf, was da gelaufen ist. Heulen Sie ein Gesetzerl oder trinken Sie ein Achterl, das können Sie nicht aussuchen. Und alles, was Sie dann da haben, wird an Gott abgegeben. Und sagen Sie es eindeutig, ich vergebe meiner Mutter und gebe den ganzen Schlamassel Gott bei dir ab. Zettel verbrennen, zerreißen, entsorgen. Und dann kommt das andere ja wieder da auch rein. Ich bin ja dein Kind, Gott. Und was du über mich zu sagen hast, ist unendlich viel mehr als das, was irgendwer in meinem Leben anrichten konnte. Beiden Frauen habe ich das Gleiche gesagt. Am nächsten Morgen kam eine von den beiden dazu, grinst wie ein neues 50er. Sie werden es nicht glauben, ich habe es gemacht. Und ich habe seit langem wieder mal richtig gut geschlafen. Ich habe dann noch gewarnt, dass es vielleicht wieder hochsteigen kann. Unser Gedächtnis lässt uns ja nicht so ohne weiteres im Stich. Und dann halt doch darauf sich berufen. Gott, ich habe das vor dir geklärt. Nächster Schritt nach Vergebung wäre Versöhnung. Wie gesagt, setzt voraus, dass mir der andere entgegenkommt, Schuldeinsicht zeigt, kann gut gehen oder auch nicht. Nach Vergebung und Versöhnung auch an Veränderung arbeiten. Doch, man kann sich ändern, auch was Redeweisen angeht, was Kommunikation geht, dieses Reintrampeln ins Leben anderer, man kann sich schon ändern, das ist also nicht so, da man sagt, ja, so sind wir halt. Ne? Ich bin in Sachsen, ich muss aufpassen hier. Ganz wichtig auch für mich geworden, auch mich mit meiner eigenen Vergangenheit versöhnen. Ich kann diese Vergangenheit ja nicht verändern. Ich kann mich nur mit meiner Geschichte, wie sie nun einmal gewesen ist, wie sie geschehen ist, versöhnen. So mit 55 habe ich gemerkt, da kam meine Kindheit zurück. Und mein Vater hat einen riesen Scherbenhaufen in meinem Leben hinterlassen. Es war keine einfache Geschichte. Und das kam auf einmal wieder. Und ich habe meinem Vater, ich habe es vorher sicher auch schon mal gemacht, aber ich habe da meinem Vater noch einmal ganz bewusst posthum vergeben. Und ich weiß, ich bin das, es gehört zu mir. Aber Gott macht mir das nicht zum Vorwurf. Und wenn nötig, mit Gott Frieden schließen. Also mit mir, mit meiner Geschichte, aber auch mit Gott. Weil er mir etwas schuldig geblieben ist. Etwas nicht erspart hat. Etwas zugelassen hat. Ewig mit ihm hadern, leider ist keine gute Idee. Natürlich leidet man darunter. Beziehung ist mir versagt geblieben. Oder meine Beziehung ist zerbrochen. Oder der Betrieb ist den Bach runtergegangen. Die Kinder sind aus dem Ruder gelaufen. Egal was. Ich kann nur sagen, schließ Frieden mit Gott. Und du wirst vielleicht irgendwann einmal erfahren, was es bedeutet hat, dass dir etwas vorenthalten oder erspart geblieben ist. kann ja auch sein Gutes haben. Aber Clinch mit Gott, keine gute Idee, leiste ich mir nicht. Ist genauso gefährlich wie Nachtragen. Wer dem noch ein bisschen weiter nachgehen möchte, Siemens, die Bücher sind zum Teil vergriffen, aber antiquarisch müsste man was kriegen. Die 50-20-Vision, Josef und die Traumzerstörer, ne? Kicks hat auch ein Bildbuch geschrieben, Versöhnung ist mehr als ein Wort, Brendo Verlag, wahrscheinlich auch vergriffen, aber gebraucht kriegt man es. Und Beate Weingart, das verzeihe ich dir nie, aber das nie ist durchgestrichen. Schlussrunde, geht's noch, seid ihr noch am Leben? Ist sowieso eine rein rhetorische Frage. Die Österreicher sind was Gemütliches, Freches. Die letzte Abteilung, so ein kleiner Knigge der Liebe, so ein Ehrenkodex. Übrigens auch für Gemeindegremien und die folgende Liste, ihr kriegt es, wie gesagt, muss man jetzt nicht verzweifeln, wenn man da nicht mitkommt, es geht ein bisschen flott, aber so ein Ehrenkodex auch für Gemeindegremien und die darf man durchaus abzeichnen und alle unterschreiben und verpflichten uns daran zu halten. Ja, ich meine das ernst. Grundsätzlich soll gelten, Bruderschaft heißt, dass man nicht mehr verklagt wird. Wir stellen notfalls die Sache in Frage, aber niemals die Person. Und auch der irrende Bruder oder der eine andere Meinung hat, ist immer noch der Bruder. Und man kann über Corona denken, was man will, keine Angst, ich werde mich da nicht dran abarbeiten, aber wir haben für uns als Gemeinde beschlossen, auch in Corona-Times, wir waren absolut nicht immer alle einer Meinung über alle Maßnahmen, den ganzen Blablabla, ihr kennt das ja eh. Aber die Schlüsselerkenntnis für uns war dann, Liebhaben ist wichtiger als Recht haben. Wir nehmen eine Sache nicht persönlich, wenn sie nicht so gemeint war, also müssen nicht so Mimöschen sein. Wir unterstellen dem anderen nichts Böses, wir unterstellen immer, dass er es gut meint. Wir reden nicht schlecht übereinander, wir reden miteinander, nicht übereinander. Ich kann mich erinnern, dass mich das immer wieder mal so peinlich berührt hat, wenn mich jemand über jemanden, auch aus dem Team bei uns im Schloss, ins Vertrauen gezogen hat. Und ich habe dann schon auch mal gesagt, du sagst das jetzt so, darf ich darauf aufmerksam machen? Ich höre nur deine Seite der Dinge. Ich möchte mir die Geschichte vom anderen auch anhören, aus seiner Sicht. Und dann regeln sich manchmal die Dinge schon ein bisschen runter. Ja, wir reden miteinander, aber nicht übereinander. Verbreiten auch keine Gerüchte, schon gar nicht falsche oder ungeprüfte überhaupt. Wir tratschen nicht. In manchen Ecken, das ist jetzt eine Spitze, ist das Tratschen so formuliert, wir tauschen jetzt Gebetsanliegen aus. Wir reden auch nicht hinterm Rücken des anderen über ihn. Wir intrigieren nicht und zetteln keine Verschwörungen an. Wir bedrohen nicht und bedrängen nicht. Wir achten auf eine angstfreie Atmosphäre. Übrigens, angstfreie Atmosphäre ist die wichtigste Voraussetzung für Kreativität in jedem Team. Man muss auch mal Unsinn reden dürfen, ohne dass einem gleich der Kopf abgerissen wird. Wenn ich immer Angst haben muss, dass ich mein Gesicht verlieren könnte und das andere über mich herfallen, das lähmt jede Kreativität und jede Spontaneität. Wir hatten einen bei uns im Team, das war eine Ideenschleuder. Der hat also in 5 oder 7 Minuten hat er so viele Ideen rausgehauen, da kannst du ein ganzes Jahresprogramm machen. 2 waren dann allerdings gut von diesen 30 Ideen. Und die Freiheit, das ungeschützt sagen zu dürfen und auch mal Unsinn reden zu können, ist doch herrlich. Und oft ist dann etwas dabei und darunter, wo ich sage, holla, auf das wären wir jetzt nicht gekommen, wenn jeder nur so sitzt und nichts Falsches sagt. Ich habe auch andere Teams erlebt, da war so eine übermächtige Vaterfigur und die Leute sind immer ganz still und vorsichtig da gesessen, um irgendwas zu sagen, weil sie Angst gehabt haben. Er war gar nicht so, aber er könnte da über sie drüber fallen. Wir gehen nicht grob miteinander um. Ja, und man kann nicht hergehen und sagen, so sind wir heute. Nein, es gibt einfach heftig harte Umgangstöne und Umgangsweisen. Das kann man nicht entschuldigen mit, das ist halt so unsere Art. Ne? Nein, man ist gütig, man ist freundlich, man ist geduldig. Ist ja kein Problem. Also nicht grob miteinander umgehen, dafür sind wir großzügig mit Wertschätzung, Lob und Anerkennung. Wir entschuldigen uns sofort, wenn wir uns im Ton vergriffen haben. Wir hören zu und lassen den anderen ausreden. Das gehört auch so zu Gesprächskultur, wo ich merke, in manchen Gremien und so weiter, man lässt den anderen nicht ausreden, man fällt sich ständig ins Wort. Übel. Wir entwickeln einen geheiligten Umgang mit Macht. Macht an sich ist nicht einfach schlecht, das hat mit Machen zu tun und nicht nur mit purer Durchsetzung. Aber man braucht einen guten Umgang mit Macht. Dafür bilden wir keine Hausmachten, auch wenn wir für eine Sache Gleichgesinnte suchen mögen. Ich muss mich da an erinnern, als Kurator da, als Pfarrer, hatte frisch angefangen da in dieser Gemeinde da, und dann ging der Kurator für ein halbes Jahr so auf Dienstreise, und dann hat dieser junge Pfarrer zu mir gesagt, also gell, ja, während der jetzt weg ist, muss ich unbedingt meine Hausmacht sammeln. Und er hat gesagt, dass ich der Teufel hole. Wir brauchen keine Hausmachten, aber man kann für eine Sache natürlich Gleichgesinnte suchen. Ja. Unsere Hierarchien sind durchlässig und wir lassen zu, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Zu den Gleichgesinnten, da fällt mir gerade noch ein, diese Sache ist vielleicht oft so, dass eine ganze Gemeinde nicht so wahnsinnig evangelistisch und outgoing ist, aber das sind also 5 oder 7 Leute, die möchten das schon, und denen mache ich dann Mut und sage, du, wenn die ganze Gemeinde jetzt nicht im Gleichschrittmarsch unterwegs ist, ihr könnt ja als Hauskreis da einen Gästeabend veranstalten und ihr könnt ja Nachbarn einladen und ihr könnt das machen. Und dann sucht man eben, macht man das zusammen mit Gleichgesinnten, auch wenn nicht alle anderen gleich da auf den Zug mit aufspringen. Und viele Sachen in Gemeinden sind auch so entstanden, bis es durch die Gremien durch war, hat das ewig gedauert. Aber eine kleine Gruppe ist mobiler und kann etwas starten und anfangen. Da Klammer zu. Hierarchien sind durchlässig, ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. In einer Arbeitsgruppe zum Thema, wie stellen wir uns nach außen dar oder wie wollen wir evangelistisch werden. In so einer Arbeitsgruppe, in einer Gemeinde, da ist auch der Gemeindeleiter unter dem Leiter der Arbeitsgruppe. Der, dem die Arbeitsgruppe anvertraut ist und sie leiten soll, da steht der Gemeindeleiter drunter. Unser Chef hat sich bei bestimmten Sachen, wo er sich da eingebracht hat, in einem Team dann sich da drunter gestellt. Ich bin jetzt hier nicht der Boss, sondern ich leiste einen Beitrag. Das nennt man dann durchlässige Hierarchien. Wir lassen zu, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, und auch wenn jemand oben ist, behandelt er die anderen nicht von oben herab. Respektieren einander mit unseren Gaben und Grenzen. Der eine ist Visionär, der andere ist Verwalter. Und beides wird unbedingt gebraucht. muss man aufpassen natürlich, Alpha-Tiere, zwei so Platzhirschen in einer Gemeinde, das kann spannend werden, die stoßen sich entweder ab oder sie vereinigen sich zu einer einzigen großen Vision. Beides ist schon passiert. Da gehört auch dazu, dass man dem Amt nicht den Heiligen Geist abspricht, ne? So dieses Urteil volkskirchlich oft so zu hören, ja, unser Pfarrer ist nicht gläubig, bin ich vorsichtig geworden. Und gleichzeitig spricht dem Laien nicht den Heiligen Geist ab. Ja, das ist Begegnen auf Augenhöhe. Wir brauchen beides, das Amt und das Charisma. Aber es muss nicht jedes Amt und ein tolles Charisma sein, sondern es ist einfach nur ein treuer Verwalter. Auf jeden Fall braucht Charisma einen geheiligten Charakter, denn Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Kommt zum Schluss. Wir vergeben einander, siehe oben, sind nicht nachtragend, denn wir haben ein entspanntes Verhältnis zur Sünde. Das habe ich einmal, das ist mir beim Frühstück. Mit meiner Agnes ist mir das so ein bisschen rausgerutscht. Also Agnes, wir brauchen ein entspanntes Verhältnis zur Sünde. Was meinst du? Was könnte das bedeuten? Ist ganz einfach. Leute, was regt ihr euch auf? Sünde passiert. Das gehört zum Lauf dieser Welt, das gehört auch zu unserer Stück weit Gefallenheit, das gehört dazu, dass wir immer noch fleischen. Sünde kommt vor. Und jetzt muss ich aber, da ist nicht ein Weltuntergang da herbeirufen, sondern ich kann sagen, ja, Sünde passiert. Bitte um Vergebung. Lass dir von Christus einen Neuanfang schenken und dann aufstehen, Krönchen richten und weitermarschieren. Sünde kommt vor, Leute. Wir hätten ja gar keine neutestamentlichen Briefe ohne Sünde. Ne? Außer ein Römerbrief vielleicht. Ne? Aber das passiert. Ich muss es nicht leicht nehmen, muss nicht bagatellisieren, muss auch nicht sagen, ja, es ist eh alles wurscht. Nein, aber es kommt vor. Und wie gesagt, Rehabilitation, dass dem anderen sein Versagen nicht anklebt, sondern er ist umkleidet mit Christus. Er ist rehabilitiert. Ich sage auch dazu, das ist vielleicht das Schwierigste auch, was man da überhaupt sehen und sagen können. Aber wir vergeben einander, streben Versöhnung an, rehabilitieren andere. Und das ist ein geistliches Geschenk, wenn ich lerne, den anderen mit den Augen Jesu zu sehen und wenn ich ihn sehe als jemand, der mit Christus entkleidet ist, umkleidet ist. Und wir arbeiten an Veränderung. Nein, die anderen müssen mich nicht lieben, wie ich bin. Ich kann mich auch ändern. Dazu ist der ganze Heilige Geist gegeben. Im Kolosserbrief sagt der Paulus das einmal sehr schön deutlich. Also in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr teil. Das heißt, es ist uns der ganze Heilige Geist gegeben und dieser ganze Heilige Geist bringt den ganzen Christus in unser Leben hinein. Und dieser ganze Christus ist voller guter Eigenschaften, Eigenarten, voller liebenswerter Wesenszüge. Leute, es tut mir leid, ihr habt überhaupt keine Ausrede, Ungusteln zu sein. Wisst ihr, was ein Ungustel ist? Ja, so ein Zwiderwurzen. Streithammel. Leute, im Ernst, wenn Christus da ist, dann kannst du nicht darauf beharren, ich bin eine Laus im Pelz der anderen. Er ist gekommen mit aller Sanftmut, mit aller Güte, mit aller Liebe, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Barmherzigkeit, mit Friedensgesinnung, mit Leidensbereitschaft. Er ist mit all dem bei dir eingezogen. Das heißt schlicht und ergreifend, du hast alles. Brauchst ihm auch nicht da anbetteln die ganze Zeit. Sag, ich bin ja da mit allem, was gut und echt und schön und liebevoll und freundlich ist. You name it. Du hast es. Also kannst fröhlich aufhören zu sündigen. Wenn es dir passiert, siehe oben. Aber du bist nicht arm zurückgelassen worden. Du bist unheimlich reich beschenkt. Das heißt, wir haben keinen Grund, schlimme Leute zu sein. Dass das Fleisch das anders sieht, ist mir schon klar. Wir treffen auch keine einsamen Entscheidungen, mit denen wir andere vor vollendete Tatsachen stellen. Und die müssen dann mit den Folgen leben, also keine geistlichen Alleingänge. Eines der tollsten Dinge, die wir jemals erlebt haben bei uns, war, dass ein Mitarbeiter ganz normal im Sommer in Urlaub gefahren ist mit seiner Frau und den Kindern nach England. Dann kriegen wir mitten in seinem Urlaub einen Anruf: Ich bleibe in England, ich komme nicht mehr zurück ins Team. Das war spannend, denn sein Name stand im ganzen Jahresprogramm drinnen da, mit Titel und mit Themen. So, nein, ich bin weg. Das gehört sich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Einsame Entscheidung und die anderen müssen dann mit den Folgen leben. Das kann man ja auf den Tisch des Hauses legen. Siehe oben, angstfreie Atmosphäre. Man kann das ja auf den Tisch des Hauses legen. So, Leute, bei mir ist etwas am Gären, da ist eine gewisse Unruhe. Ich bin am Überlegen, ob sich mein Arbeitsfeld irgendwo anders hin verlagert. Da kann man über alles reden. Und dann kann man einen geordneten Ausstieg machen. Und nicht einfach Telefon und sagen, sorry Leute, das war's. Das war schon heftig. Dafür eben Verbindlichkeit aus Verbundenheit, das heißt, wer liebt, legt sich fest. Und bei allen Entscheidungen streben wir Einmütigkeit an. Liebe Leute, der Heilige Geist ist nicht schizophren. Das kann nicht sein, dass der eine Heilige Geist in einer Gemeinde in 17 verschiedene Richtungen strebt. Einmütigkeit, ich habe das mit uns in der Jugendarbeit, mit unseren Leuten durchexerziert auch und gesagt, Leute, wenn wir uns nicht einigen können, dann schieben wir vielleicht eine Entscheidung auf und warten ein bisschen zu. Selbst, und dann hat sich es meistens so gefügt, dass auch Leute, die vorher Bedenken hatten oder Widerstand, gesagt, nee, ich sehe es auch. Und selbst wenn jemand sagt, ich kann es nicht sehen, aber ich trage die Entscheidung, die getroffen wird, auf jeden Fall mit. Und siehe oben, fange nicht mit Hausmachtbildung an und schaffe mir eine Hauspartei an, mit der ich dann gegen die Leitung opponiere und so weiter. Aber das ist eine interessante Sache. Der Heilige Geist ist nicht schizophren. Es ist der eine Geist und wir tragen die Sache mit, auch wenn wir etwas anders sehen und einschätzen. So, das war es soweit mal. Ich möchte noch Hände falten und beten und dann wird euer Leiter das Schlusswort sprechen und den Segen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass wir in dir so eine unglaubliche Fülle haben und dass du uns auch nicht allein lässt mit Appellen oder mit Forderungen, aber dass dein Wort unheimlich klar ist, wo es ums Vergeben geht. Und dass wir dieses Wort, wo du so klar dich ausdrückst, dass wir unseren Schuldigen vergeben, so wie uns vergeben wird, dass uns vergeben wird, wie wir vergeben werden, dass ohne Vergebung kein Segen da ist. Herr, das wollen wir nicht einfach vorbeirauschen lassen, sondern das wollen wir ganz ernst nehmen. Du segnest keine schmutzigen Hände. Und dann bitte ich dich von Herzen, dass wir auch lernen, einen guten Umgang miteinander zu haben. Und wie gesagt, aus dieser Fülle dürfen wir leben, Herr. Du bist gegenwärtig und du hast alles mitgebracht, was dein guter Charakter ist und ausmacht. Und daraus wollen wir leben. Danke, dass deine Kraft für die Kleinigkeiten reicht und für die großen Dinge. Aber vor allem, dass deine Kraft gegeben ist, uns in dein Bild, in das Bild des lebendigen Christus zu verwandeln, dass wir gleichgestaltet werden dem Bild des Sohnes. Das ist dein Ziel und dein Wille und dafür danke ich dir. Amen.